Damals gab es keinen Umweltschutz. Ich erinnere mich, meine Mutter hat so viel Haarspray verwendet, da ist ein Teil des Ozonlochs draufgegangen. Und jetzt merken wir, okay, wir müssen uns umstellen. Und das ist für diese Generation natürlich das Raustreten aus der Komfortzone des Bekannten. Muss eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft nicht anders miteinander verknüpft werden, als über seitenlange Formulare, die per Post zugeschickt werden?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute habe ich in doppelter Hinsicht ein doppeltes Vergnügen. Es ist eine ganz besondere Folge, weil ich zwei Gäste habe. Die sind auch noch verwandt, Vater und Sohn, und sehr bekannt, glaube ich. Julian und Ranga Yogeshwar sind mir zugeschaltet. Ranga Yogeshwar bestens bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Julian, sein Sohn, ist Gründer der KI-Beratung Just Forward. Und wir sprechen natürlich über künstliche Intelligenz, was das mit der Gesellschaft, mit den Unternehmen macht und wohin es geht, auch in Zukunft. Und ich glaube, da haben die beiden sehr, sehr spannende Ansichten. Ich begrüße euch und danke für die Zeit. Hallo.
Hallo.
Hi.
Also ich würde mal ganz platt fragen, wie hat denn KI für euch den Alltag verändert? Vielleicht ja auch generationentechnisch ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, der Ältere darf beginnen.
Der Ältere darf beginnen, das ist nett. Also KI zuerst einmal ist heute ein großes Buzzword, aber in meinem Fall ist es so, dass ich sehr früh mich damit auseinandergesetzt habe. Also mit sehr früh meine ich in den 1990er Jahren, also das ist Steinzeit, ja, in heutigen Zeitdimensionen, war ich auf dem Beirat des Wissenschaftsministeriums hier in NRW. Und damals wurde so ganz offen gesagt, ja, was können wir machen und so weiter, wo gibt es vielleicht neue Möglichkeiten. Und damals machte ich den Vorschlag, hey, wir müssen unbedingt mal neuronale Netze irgendwo intensivieren. Daraus resultierte ein Institut in Düsseldorf, eine Konferenz, bei der einige der Fachleute, die zum Beispiel jetzt auch den Nobelpreis bekommen haben, dabei waren, oder Ted Senyofsky. Und das war sozusagen damals die Hoffnung, aus der alten Architektur der Computer, die ja Rechenmaschinen waren, in was Neues zu kommen. Das war allerdings damals noch so früh, dass die Computerpower nicht ausreichte. Also es gab schon einige durchaus tolle Beispiele. Also ich erinnere mich an Senyofsky, der führte etwas vor, das nannte er damals TED Talk, wo eine Stimme nach und nach lernte zu sprechen. Und das war ein bisschen, wenn man Kinder hat, kennt man das, wie das Brabbeln eines Kleinkindes, was dann nach und nach besser wurde. Aber das ist natürlich lange her, aber seitdem hat sich natürlich viel verändert und heute sind wir in einer anderen Welt und ich nutze KI in vielen, vielen verschiedenen Bereichen. Aber wo es zum Beispiel sehr prominent ist beim Programmieren. Also da muss ich einfach sagen, das ist sehr konkret. Da hat sich in kürzester Zeit alles verändert. Also ich gehöre zu den Nerds, die schon lange programmieren. Mein erstes Programm schrieb ich 1974, damals noch auf Karten. Und da muss ich einfach sagen, das ist schon enorm, was sich da tut.
Ja, also ich glaube, man merkt den Impact schon lange. So richtig hat man ihn jetzt seit ChatGPT gemerkt. Und seitdem dieses Tool rausgekommen ist, bei mir einen extremen Impact gehabt. Also fängt beim Privaten an, beziehungsweise bei Aufgaben, die mir noch nie wirklich Spaß gemacht haben. Irgendwie E-Mails schreiben, Sachen korrigieren und, und. Also die ganzen Klassiker, wo einem KI jetzt echt gut unterstützen kann. Zieht sich aber auch ins Private. Meine Kids eben verwenden auch viel ChatGPT, natürlich nur unter Aufsicht und, was für die eine tolle Möglichkeit ist, um Wissen aufzusaugen und auch Fragen zu stellen, die ich denen vielleicht nicht beantworten kann. Aber auch natürlich im ganzen beruflichen Kontext. Ich habe vor 2,5 Jahren ein Unternehmen gegründet und das wäre so alles nicht möglich gewesen ohne diese Technologie. Ich meine, ob wir jetzt am Ende bei künstlicher Intelligenz wirklich von Intelligenz reden oder nach wie vor noch von besserer Statistik, sei mal dahingestellt. Aber die ganze Art und Weise, wie unser Unternehmen operiert, wäre so nicht möglich gewesen. Und das merken wir auf der einen Seite, weil einfach der Job mehr Spaß macht, weil viele Aufgaben einfach wegfallen, die eine KI übernehmen kann, die mir persönlich keinen Spaß gemacht haben und auch meinen Mitarbeitenden keinen Spaß gemacht haben. Aber auch du hast es zum Beispiel gerade angesprochen, das Thema Programmieren. Ich habe vor schon ein paar Jahre her große Banken beraten und da haben wir Plattformen gebaut und digitale Lösungen. Und es waren damals immer Projekte, die haben angefangen bei 250.000 Euro aufwärts. Und heutzutage eine Plattform, die damals noch 250.000 Euro gekostet hat, können wir heutzutage in einem Tag bauen für einen Betrag unter 1.000 Euro. Und wir sind ja nach wie vor so ein Stück weit am Anfang. Also ich glaube, im Code ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir natürlich eine extrem gute Datengrundlage. Und es gab ja schon lange die These, dass wir da hinkommen werden, dass demnächst Code nur noch von Maschinen geschrieben wird. Und bin da super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil wenn das weiter mit der Geschwindigkeit geht wie jetzt, und ich glaube, das könnte sogar noch schneller gehen, wird da noch einiges Positives in den nächsten Jahren kommen.
Ist denn künstliche Intelligenz für euch wirklich eine Technologie, so wie Cloud oder andere Technologien, die man unter diesem Begriff subsumiert? Oder ist es mehr als das, weil es doch den Alltag, unser Leben so fundamental ein bisschen schon verändert und noch viel mehr verändert wird? Du sagst es ja gerade auch. Was denkt
ihr? Das ist im Prinzip genau das. Es ist eine Technologie, die einen fundamentalen Impact auf unser Leben haben wird, in sämtlichen Bereichen. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir schreiben, wie wir miteinander reden, das merken wir ja jetzt schon. So das klassische Beispiel ist heutzutage, die Agenturen nutzen ChatGPT, um einen Artikel zu erstellen und der, der ihn liest, nutzt ChatGPT, um sich das Ganze zusammenfassen zu lassen. Da hat ein großer Wandel stattgefunden.
Also ich glaube, der Wandel hat gerade angefangen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, weil ich sage, es gibt bestimmte Bereiche, da wird das massiv zunehmen. Also unsere Generation hat noch gegoogelt, wie man so schön sagt. Also wenn wir im Internet was suchen, nutzen wir die Suchmaschine Google. Die Generation meiner Enkel, die wird ChatGPT fragen. Also damit wird etwas sich verschieben. Und das wird auch dazu führen, dass zum Beispiel die großen Businessmodelle von Google sich zerlegen werden, weil wir natürlich überlegen müssen, langfristig, wie wird es dort aussehen? Ja, also im Moment ist das werbefinanziert, aber wir brauchen bei den künstlichen Assistenten, die wir in Zukunft suchen, natürlich Assistenten, die glaubwürdig sind. Also möglicherweise shiften wir von dem, was wir heute kennen, nämlich kostenlos googeln, aber dafür Daten abgreifen und Werbung, hin zu einem Modell, bei dem wir möglicherweise monatlich irgendeine Flatrate zahlen und dafür aber dann auch glaubwürdige Informationen bekommen. In dem Bereich, glaube ich, wird sich viel tun. Es wird, glaube ich, in vielen kleinen, gar nicht mal so sichtbaren Bereichen sehr viel passieren. Ich gehöre aber nicht zu denen, die sagen, boah, das ist jetzt der Hype, der alles umwirft. Also ich nehme mal deine Branche, wir sind ja Kollegen als Journalisten. Und jeder, der wirklich mal mit ChatGPT oder mit Notebook LM oder den anderen Tools gearbeitet hat, merkt, ja, da kann man vielleicht durchaus profitieren davon, aber ein Artikel, der nur von ChatGPT geschrieben wurde, der schmeckt irgendwie so wie alle Artikel, die von ChatGPT geschrieben wurden. Also da fehlt etwas und ich glaube, an der Stelle sollten wir vorsichtig sein. Wir haben jetzt im Moment so diese Hype-Phase, wo KI für alles, ja, als große Revolution angesehen wird. Jedes Unternehmen, wo hinten .AI steht, ist oben. Und es gibt einige, die befürchten, dass so das, was vor zwei Jahrzehnten mit der .com-Blase passierte, jetzt auch hier passiert. Also da mahne ich dazu, dass man wirklich genau hinschaut. In einigen Bereichen ist es gut, in anderen Bereichen ist es, glaube ich, problematisch. Der Einsatz von KI zum Beispiel bei sensiblen Aufgaben, also Personalrekrutierung oder ähnliches. Also ich glaube, da müssen wir vorsichtig sein, weil es jetzt so ein Überschwappen von Anwendungen gibt in Bereichen, die kritisch sind. Hinzu kommt ein Aspekt, den wir auch klar sehen müssen. Der ganz große Teil von KI-Plattformen existiert nicht in Deutschland oder Europa, sondern in den USA. Und wir gehen damit auch in eine Abhängigkeit, die angesichts der doch sehr volatilen US-amerikanischen Politik nicht immer einfach ist. Also Da müssen wir auch zumindest als Europäer oder Deutsche darüber nachdenken, macht das oder führt das zu einer neuen Abhängigkeit, die wir unter Umständen nicht wollen?
Ja, ich glaube, da sind zwei Aspekte vor allem spannend, weil das erste, was man ja merkt, wenn es um Wandel geht, ein Skillset muss sich grundlegend ändern. Du hast es gerade gesagt, früher haben wir gegoogelt. Wenn ich was google, dann bekomme ich 20, 30 verschiedene Antworten präsentiert und muss mich dafür entscheiden, was ist die Quelle, der ich glaube, was ist meine Wahrheit. Wenn ich jetzt ChatGPT frage, bekomme ich, egal zu was, immer eine Antwort. Und da müssen wir lernen, das sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. So. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, wir reden eben viel über ChatGPT und man kann jetzt E-Mails schneller schreiben und. Aber KI hat ja auch in ganz vielen anderen Bereichen einen Einfluss. Und ein sehr gutes Beispiel da, AlphaFold, wird euch ja wahrscheinlich was sagen, wurde von Demis Hassabis, der hat im vergangenen Jahr den Nobelpreis bekommen, entwickelt. Und im Prinzip geht es darum, Proteine zu entschlüsseln. Und in jedem Körper von uns stecken ganz, ganz viele Proteine, also Milliarden Proteine. Und bisher war es halt so, dass um ein Protein zu entschlüsseln, hat das ungefähr so 5 Jahre gedauert. Also die Daumenregel in der Branche war eine Doktorarbeit für ein Protein. Dann haben die einen Algorithmus entwickelt, mit dem die über Weihnachten 200 Millionen verschiedene Proteine entschlüsselt haben, was natürlich einen riesen Einfluss in der Medizin haben wird, weil wenn sich verschiedene Proteine miteinander verbinden, kann das zu gewissen Krankheiten führen und. Das heißt, das Potenzial jetzt zum Beispiel für personalisierte Medizin ist drastisch gestiegen und das ging von jetzt auf gleich und wird entsprechend im ganzen medizinischen Bereich in den kommenden Jahren, glaube ich, einen sehr schönen Einfluss haben.
Ihr habt gerade schon die Abhängigkeit von US-Unternehmen, also die Chinesen kommen ja auch, angesprochen. Julia, merkst du das auch im Unternehmenskontext? Also wenn du mit Firmen sprichst und sagst du so, nutz die Technologie, sei nicht hinten dran und wir gucken nachher mal, wie das mit der Sicherheit funktioniert. Es ist so eine schwierige Abwägung, oder?
Ja, also gerade bei den deutschen Firmen ist natürlich das ganze Thema DSGVO, Datensicherheit und. Extrem wichtig und die verstehen natürlich auch, dass wenn sie jetzt ihr Unternehmen auf einem System von OpenAI oder ähnlichem aufbauen, sie da in einer starken Abhängigkeit sind. Und Ranga und ich haben vor 2 Jahren, war das jetzt, haben wir die Denkerrunde gemacht in Tschirtschen, wo es auch um das ganze Thema KI ging. Und ich meine, da haben wir drüber diskutiert und gesagt, hey, das ist ein Rennen, das jetzt startet und wir müssen irgendwie in Deutschland dabei sein. Und korrigiert mich da gerne, aber ich würde sagen, hätten wir Dieter Schwarz nicht, dann wäre da extrem bis gar nichts passiert, also extrem wenig bis gar nichts passiert.
Ja, aber auch bei Dieter Schwarz ist es so, wenn man sich die Volumina anschaut, also wie viel Geld wird investiert, also nur mal ein Beispiel, wenn man die modernen Large Language Models nimmt und ein Training macht, dann ist man mit über 100 Millionen Dollar dabei, also das sind gigantische Summen. Neben natürlich gigantischen Rechenzentren, die man braucht und so weiter. Also da ist Europa sozusagen schlecht aufgestellt. Aber der andere Punkt ist das sozusagen das letzte Kapitel? Und da habe ich meine Zweifel, weil natürlich, wenn man sich das wirklich mal anschaut, wir nutzen unglaublich viele Daten, diese ganzen Modelle sind extrem rechenintensiv. Und ich bezweifle, ob das wirklich die Zukunft ist. Also wir schießen ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Das merkt jeder, wenn man heute eine ChatGPT-Anfrage stellt, ist allein der Energieverbrauch gigantisch. Also viel höher als bei einer klassischen Suchanfrage. Und das Zweite ist, diese Modelle leben eigentlich von Daten. Und da gibt es sozusagen in Fachkreisen durchaus die Befürchtung, dass wir so an die Schwelle der nutzbaren Daten gekommen sind, weil ab jetzt, wenn du im Internet guckst, siehst du immer mehr KI-generierte Daten, also nicht nur Texte, sondern Bilder. Wenn du Pinterest dir anguckst, ja, das ist phänomenal zu sehen, wie die Zahl der KI-generierten Bilder dort zugenommen hat. Und das ist natürlich nicht gut für das Training von solchen Modellen. Das heißt, in anderen Worten, es gibt einige, die sagen, den Verlauf, sozusagen diese unglaubliche Entwicklung, die wir gesehen haben, die könnte sehr schnell auch ausgebremst werden, weil jetzt irgendwann die Daten fehlen. Also insofern muss man da ein bisschen genauer hinschauen. Die andere Frage ist, wir haben Anwendungen, die im Kleinen fantastisch sind. Also es muss nicht alles sozusagen auf den großen Plattformen stattfinden. Es gibt, und das ist der Ansatz und vielleicht die Hoffnung auch in Europa, auch zum Teil kleinere Modelle, die proprietär und lokal laufen und die für spezielle Anwendungen vielleicht auch gut geeignet sind. Also es geht ja nicht nur um Sprache, es geht manchmal um die Regelung. Also schon vor vielen Jahren haben zum Beispiel Stahlwerke neuronale Netze gebraucht. Ja, in Österreich hat man das genutzt, um Walzwerke damit zu steuern und die Dicke des Stahls sehr schnell zu regeln. Und davon wird es viele Beispiele geben. Und ich denke, wichtig dabei ist auch zu begreifen, wir haben auf der einen Seite die Welt der KI, die Welt der Abstraktion, die Welt, die artifiziell ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Realität, also das echte Leben. Und den Übergang, den wird man schwer gestalten. Also das merkt man auch überall, wenn man mit Robotik-Experten redet. Da sollte man sich nicht täuschen lassen von den schönen Videos von Boston Dynamics, wo man irgendwelche humanoiden Roboter sieht, die laufen. Die Realität ist nochmal um Größenordnungen komplexer. Und inwieweit KI in die Realität so tief eingreifen kann, ist zweifelhaft. Und viel von dem, was wir in der Wirtschaft machen, hat mit Realität zu tun. Also wir sind nicht in Europa oder Deutschland die Meister des Virtuellen, aber wir sind ziemlich gut in der Realität, also wenn es um Maschinen geht, die man baut. Und ich glaube, genau da ist eine Stärke, die auch in Zukunft notwendig sein wird. Denn auch in Zukunft leben wir immer noch in der Realität.
Aber ich würde sagen, gerade wenn wir auf Realität gucken, ist es auch eigentlich erstmal ziemlich egal, ob wir jetzt noch Daten haben oder diese Modelle weiterentwickeln können, weil der Stand jetzt, also GPT-5 und so weiter, die sind schon so gut. Wenn wir das erstmal richtig einsetzen überall, haben wir schon so viel gewonnen. Und bis wir das gemacht haben, werden ja auch nochmal Jahre vergehen. Also ich glaube, wir müssten diese Systeme gar nicht weiterentwickeln. Aktuell hat GPT-5 einen IQ von knapp unter 120. Das messen ja, kann man auch drüber streiten, aber ich glaube, wenig Zweifel, dass das System echt ziemlich gut ist.
Ich bin da eher skeptisch, weil das ist auch viel Marketing-Talk. Also man muss sich immer klar machen, da ist so viel Geld, was im Moment investiert wird in Firmen, die irgendwo .AI dahinter stehen haben, dass man da so ein bisschen realistisch sein muss. Und ich glaube an der Stelle, dass wir so ähnlich wie bei der Dotcom-Blase, die ja nicht das Ende des Internets war, sondern einfach nur vielleicht die realistischen Erwartungen wieder etabliert hat, dass wir so was Ähnliches vermutlich auch hier erleben.
Aber du hast zum Beispiel gerade das Thema Recruiting angeschnitten. Finde ich sehr spannend, weil wir nämlich gerade ein Projekt in diesem Bereich haben. Ihr könnt euch vorstellen, im Moment Wirtschaftskrise. Es gibt viele Unternehmen, die sich demnächst von Mitarbeitenden trennen werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Unternehmen, die händeringend nach neuen Fachkräften suchen. So, das Problem bisher war, das eine Unternehmen entlässt jemanden, der geht in die Arbeitslosigkeit und muss dann irgendwie einen neuen Job finden. Was man jetzt machen kann, ist KI-gestütztes Matchmaking. Heißt, ich analysiere im Prinzip dein Profil, schaue, was sind deine Qualifikationen und kann dann tausende Stellenausschreibungen durchgehen und deinen perfekten Job finden. So, und das haben wir schon gebaut und getestet und das funktioniert wunderbar und, glaube ich, ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, genau in solchen Bereichen einfach dafür zu sorgen, dass Leute nicht wie früher arbeitslos werden, dann erstmal von Arbeitslosengeld leben und sich mühsam einen neuen Job suchen müssen, sondern dass wir so ein Matching viel schneller hinbekommen. Und ja, da sind die Systeme jetzt schon.
Da bin ich bei dir, wenn wir uns darauf einigen, dass am Ende bei der Einstellung Face-to-Face zwei Augen in zwei Augen gucken, also dass man auch wirklich weiß, wer das ist. Denn
kritisch gefragt, aber ich habe ja immer einen Bias, wenn ich jemanden einstelle.
Ja, auf der einen Seite haben wir einen Bias, auf der anderen Seite ist der gute Unternehmer in der Lage, auch ein sehr heterogenes Team aufzubauen. Also wo der eine vielleicht bestimmte Qualitäten, Stärken und Schwächen hat und der andere andere. Und genau dieser Mix macht's aus. Und das ist manchmal eine große Gefahr, wenn man das automatisiert, dass man sozusagen more of the same kriegt. Und das ist für die Ökologie eines Unternehmens vielleicht nicht so wünschenswert.
Eine super Diskussion. Wir haben sie oft geführt. Ich kann da auch Emre Çelik, Google DeepMind HR, der da sehr viel macht. Wir haben Annika Formutius, die mit Empion an KI-gestützte Systematik miterfunden hat, die Headhunting demokratisiert. Also es gibt da ganz viele Sachen, aber alle sagen, genau wie ihr jetzt eigentlich auch, am Ende muss der Mensch drauf gucken und diese Note darf nicht fehlen. Übergang ist so ein Stichwort, was eben gefallen ist. Ich glaube, auch an dieser Diskussion und vielen anderen, wir sind mittendrin. Also sind wir als Gesellschaft, als arbeitende Menschen, als Arbeitgeber wirklich schon darauf vorbereitet, was geht mit KI und wie man es optimal einsetzt aus eurer Sicht? Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Neulich, Firmenkundenchef Microsoft hier im Podcast sagte, die Leute nehmen sich im Moment Kundendaten und Anfragen im beruflichen Kontext und hauen sie quasi in ihren privaten ChatGPT oder Gemini oder Anthropic, also Claude, rein. Und das ist natürlich die Hölle, datenschutztechnisch und so weiter. Und man muss die Menschen davon wieder wegkriegen. Das ist ja auch dein Job, Julian, so ein bisschen. Aber dann eben auch Tools an die Seite stellen, die genauso gut sind, ne?
Aber ich glaube, bevor wir darüber reden, sollten wir wirklich fokussieren, ist KI angekommen? Und meine klare Aussage ist nein.
Überhaupt nicht.
Der wichtige Punkt ist, und das beobachten wir, wir haben auf der einen Seite die Gruppe, die Blase, ja, die alle Buzzwords der KI rauf und runter betet. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen riesigen Mittelstand, der zu wenig darüber weiß, der auch zu wenig über Entwicklungen weiß. Also selbst bei ChatGPT, da gibt es einige, die haben vor 2 Jahren das mal getestet und die sind sich nicht bewusst, was in den 2 Jahren alles anders geworden ist und sich verbessert hat. Und ich glaube, die Bereitschaft, und die ist Voraussetzung für dann eine mögliche Implementierung oder vielleicht auch für eine kritische Implementierung, aber die Bereitschaft, sich wirklich hands-on damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und da dürfen wir nicht den Fehler machen, den wir bei vergangenen Innovationswellen gemacht haben, nämlich du hast die Insider, die ja ständig mit Buzzwords um sich hauen und wir verlieren eigentlich einen Großteil der Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer, die davon profitieren könnten. Sondern wir müssen niederschwellig einfach wirklich mal zeigen, was geht. Also das ist das, Julian hat vorher die Denkerrunde angesprochen und damals war es so, dass ich gesagt habe, hey, wir nehmen ihn mit dazu, weil an der Stelle ist es einfach wichtig, dass man diese Art von Insight hat. Und ich glaube, da gab es einfach viele Unternehmer, die plötzlich ja vom Stuhl gefallen sind, weil sie gemerkt haben, oh, das geht ja konkret. Also nicht darüber reden, sondern den Leuten mal zeigen, wie geht das, was kannst du machen? Und das ist so ein ABC, eine neue Sprache, die wir lernen müssen. Und das braucht Zeit. Und noch sprechen nicht alle diese Sprache.
Ich glaube, das sind vor allem 3 Ebenen, die da interessant sind. Weil das erste ist das Unternehmen an für sich. Was ich da immer wieder mitbekomme, ist, wir sind viele im Mittelstand unterwegs. Wenn du den Inhaber des Unternehmens hast, der ist meistens sehr aufgeschlossen. Der hat irgendwie verstanden, KI hat eine gewisse Relevanz, versteht häufig noch nicht so richtig was und. Aber wenn man dem das dann zeigt, dann kommt eine Offenheit, eine Begeisterung und der sagt, okay, ich verstehe, worum es geht, lass uns das machen. Sobald du einen Manager drin hast, wird es immer eher ein politisches Thema, der sagt, ja, irgendwie KI müssen wir uns mal mit auseinandersetzen, aber da passiert nicht so richtig was. Dann die 2. Ebene sind die Mitarbeitenden und da gibt es ganz spannende Studien. Wenn man sich das anguckt, ist eine Studie aus Amerika, nagelt mich bitte nicht ganz konkret auf den Zahlen fest. Ich meine, es waren 8% der Unternehmen in Amerika, die KI nutzen. Wenn man sich aber die Mitarbeitenden anschaut, sind es über 50%. Das ist genau das Problem, was Thorsten eben beschrieben hat. Heißt Schatten-KI, das heißt, der Mitarbeiter oder beziehungsweise der Chef geht hin und sagt, ihr dürft das nicht nutzen. Die Mitarbeiter haben aber verstanden, dass ihnen ChatGPT helfen kann, nutzen ihren privaten Account, sitzen 4 Stunden zu Hause und gucken Netflix oder so und schicken am Ende des Tages ihrem Vorgesetzten dem Super Report zu. So, tipptopp.
Bitkom in Deutschland kommt auf uns ähnliche Ergebnisse. Also das Phänomen ist hier auch ermittelt sozusagen.
Genau. Was mal die größte Gefahr ist als Unternehmen, wenn ich anfange, das Ganze zu verbieten oder wegzuschieben, weil die Leute werden es halt einfach nutzen. Und dann das Dritte ist natürlich die Politik. Und das ist so das, was mir am meisten Angst im Moment bereitet. Ich saß vor ein paar Wochen mit dem zuständigen Politiker in NRW zusammen, der hier die KI-Enquete-Kommission leitet. Und der hat mir eben erzählt, sie haben jetzt diese Enquete-Kommission gegründet, weil NRW möchte der KI-Standort in Europa werden. Finde ich natürlich.
Möchten alle.
Genau, finde ich natürlich super. Und er ist davon auch überzeugt, war ja zumindest am Anfang, weil eben sie haben jetzt diese Enquete-Kommission, da sitzen 20 Politiker drin, da sitzen ein paar Professoren drin und dann noch irgendwie 1, 2 Berater. Und die werden jetzt in den nächsten 2 Jahren, die haben ein paar Fragestellungen rund um KI, in den nächsten 2 Jahren tagen die einmal im Monat, diskutieren darüber und in 2 Jahren möchten die dann, also 2027, ein Papier rausgeben mit Empfehlungen, wie man jetzt Gesetze ändern müsste. Wo ich ihm auch gesagt habe, okay, aber alles, was ja jetzt diskutiert wird, ist in einem halben Jahr wieder komplett veraltet. Und ganz ehrlich, das war ihm auch klar, das wusste er auch. Aber trotzdem halten die das halt für den richtigen Weg. Und ich glaube, das funktioniert nicht mehr.
Du sprichst einen wunden Punkt an in Deutschland, den ich auch beobachte, der nämlich darin besteht, es gibt manchmal eine Technikaversion. Die Leute wollen einfach nichts damit zu tun haben. Und dann kommt das Zauberwort Datenschutz als Mauer, also Datenschutz wirklich als Feigenblatt für Nichtaktivität. Das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist an der Stelle, und ich glaube, da brauchen wir auch eine Veränderung in unserer Kultur, dass wir hingehen und sagen, okay, wir probieren Sachen aus und wir haben sehr viel dynamischer dann Beispiele, wo wir merken, okay, da gibt's eine Grenze, das wollen wir nicht. Aber dann müssen wir auch handeln. Dann müssen wir tatsächlich auch sagen, da nicht und Mauer her. In der Digitalisierung haben wir das alles nicht so richtig gemacht. Also ich erinnere an die große Debatte über Suchtpotenzial, Abhängigkeiten und so weiter von sozialen Medien bei jungen Menschen. Inzwischen weiß man das. Das war am Anfang überhaupt nicht klar. Also als soziale Medien aufkamen, war das Connecting the World. Also wer hätte da was dagegen? Aber inzwischen merken wir, diese Systeme haben die Tendenz, eine extreme Polarisierung in der Gesellschaft zu machen, demokratiegefährdend zu sein. Junge Menschen werden abhängig, die Zahl der Depressionen geht hoch. Und jetzt stehen wir da und reagieren nicht. Und ich glaube, da brauchen wir einen Culture Change in dieser dynamischen Innovationsentwicklung, wo wir sehr viel schneller auch dann sehr bewusst, aber auch sehr kompetent Dinge auch wirklich verändern können, wo wir Rahmen auch dann setzen. Aber das ist eben das, was in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig ist, weil da kommt was Neues und wir haben sofort, was okay ist, eine ethische Debatte, aber die ethische Debatte alleine ändert nichts und die ethische Debatte ist eine, die heute vielleicht okay ist, aber schon morgen überholt wird durch neue Feature, neue Techniken, die da sind.
Ja, das ist genau das, was du sagst. Dieser kulturelle Wandel muss stattfinden. Wir brauchen ein Mindset. In Amerika spricht man ja immer von der Failing Culture, also wo es erlaubt ist, Fehler zu machen, weil die halt verstanden haben, man muss Fehler machen, um zu lernen und um besser zu werden. Und in Deutschland würde ich behaupten, haben wir halt nach wie vor einen Status, wenn man hier einen Fehler macht, wird man an den Pranger gestellt.
Meistens ja, die Beamten. Aber wir müssen natürlich nicht naiv sein. Wir haben auch eine veränderte geopolitische Situation. Und da ist es, glaube ich, einfach total trivial. Das ist No-Brainer. Europa hat dem nichts entgegenzusetzen oder keine Alternative. Und das ist natürlich etwas, was jetzt dringend notwendig wäre, an der Stelle Europa einfach zu stärken. Aber das geht nicht mit ein bisschen Kleckern, das geht auch nicht mit Regionen, die jetzt alle sagen, wir sind jetzt das neue Silicon Valley oder der neue KI-Standort, sondern da muss man klotzen. Und das ist manchmal sehr schwer, weil ich so den Eindruck habe, die Europäer könnten es vom Volumen, vom Wirtschaftsvolumen, aber irgendwo ist das halb nicht gewollt, halb ist es vielleicht so, dass die Amerikaner einfach immer sagen, hey, nutzt doch unser Zeug. Und wir wissen alle, das ist an einigen Punkten nicht so safe, wie man denkt. Also ich glaube, das ist ein Damoklesschwert, das wir uns bewusst machen müssen, was nicht heißt, jetzt nichts anfassen, aber an der Stelle wirklich geopolitisch auch mal klar machen, das ist eine Dimension, wo Handeln, und zwar echtes Handeln, also klotzen, nicht kleckern, notwendig wäre.
Aber wie kriegen wir das hin?
Also lass uns kurz, tatsächlich diese Gegensätze haben wir jetzt betrachtet. Wir haben die relativ unbedarft ihre Daten preisgeben. Das haben wir bei Digitalisierung, bei KI noch viel mehr, die in den KI-Agenten wahrscheinlich die besten Freunde sehen und mit denen Dinge besprechen, die sie mit dem besten Freund kaum besprechen würden. Wir haben auf der anderen Seite diesen übertriebenen Datenschutz und übertriebene Hemmnisse. Mittelweg ist in der Mitte. Das gilt es für Unternehmen darzustellen, vielleicht auch mit einem besseren Narrativ. Also wir haben dieses Terminator-Ding ja oft noch im Kopf, wenn die Maschinen sich selbstständig machen. Sollten wir nicht viel mehr auch betonen, nicht nur, was es nützt, sondern wie sehr es auch das Leben sicherer macht, wie sehr es der Medizin hilft, Medikamente schneller zu entwickeln, habe ich neulich auch ein spannendes Interview geführt. Wird das genug betont aus eurer Sicht? Pragmatisch?
Es wird viel betont in einem Marketing-Sprech. Also ich bin jetzt mal ein bisschen der Advocatus, weil wenn ich mir die USA, speziell Kalifornien, angucken, dann ist alles awesome und überall scheint KI alles zu verändern. Ja, also ich habe schon Debatten gehabt, da ging es um AI helps to fight climate change. Ja, also Klimawandel bekämpfen mit KI. Da sage ich dann Bullshit. Das hat mit anderen Dingen zu tun, die einfach da stimmen müssen. Also da wird KI jetzt auf alles draufgesetzt. Da bin ich vorsichtig. Ich denke, die Schwierigkeit ist zwischen diesem Marketing und diesem Hype auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Dystopie, also die Maschine übernimmt, das ist das Ende der Menschheit, wirklich den Weg zu finden, wo wir auch mal systematisch über Gefahren nachdenken. Denn ich habe weniger das Problem, dass die Gefahr ist, dass irgendwann Maschinen die Weltherrschaft übernehmen. Ich zweifle daran, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Aber wir haben vorher Themen wie, wenn KI sozusagen in Kombination zum Beispiel mit sozialen Netzwerken dazu führt, dass eine komplette politische Kultur destabilisiert wird, dann haben wir ein echtes Problem. Nämlich, dass die Basis auf der Innovation, auf der Unternehmen arbeiten und wenn die nicht da ist, wenn die Straße brennt, dann sollten wir gucken, okay, wie verhindern wir das? Also die hohe Kunst besteht darin, in dieser disruptiven Technik dennoch einen stabilen Weg ausfindig zu machen und die Gefahren auf dem Weg zu erkennen und nicht nur die Gefahr am Ende eines möglichen Weges zu benennen.
Ich glaube aber, auf dem Weg, auf dem wir gerade sind, da bin ich fest von überzeugt, wird es knallen in Zukunft. Also irgendwann wird es diesen großen Knall geben. Wir hätten vor 2 Jahren da eben, glaube ich meine, damals gab es ja auch schon die Aufrufe, dass man ein halbes Jahr die Entwicklung zum Beispiel bei KI pausiert, ist alles nicht passiert. Und wir haben da gerade eine Geschwindigkeit, glaube ich, die man kaum mehr kontrollieren kann. Und irgendwann wird das zu einem Knall führen. Ich meine, das passiert jetzt schon im Kleinen, wenn irgendwo KI-Agenten eingesetzt werden, die nicht richtig durchdacht sind, die dann auf einmal auf die Idee kommen, die gesamte Datenbank von einem Unternehmen zu löschen. Aber das kann halt auch noch deutlich größere Auswirkungen haben. Und was ich immer so ein bisschen kritisch dabei sehe, ist, ich finde es gut, dass wir regulieren, weil es ist eine Technologie, die reguliert, die kontrolliert werden muss. Wenn wir das allerdings in Europa machen, wir können zwar viel regulieren, wir haben aber de facto ja überhaupt keinen Einfluss auf diese Gefahren.
Das würde ich anders sehen. Also ich glaube, die DGSVO ist, also die Amerikaner sagen alle wunderbar, da ist endlich mal was passiert. Ich
Aber wir haben ja
denke,
keinen Einfluss auf die Entwicklung der Systeme. Und das ist ja das, wo die Gefahr herkommt
die
dann.
Regulierung ist die eine Sache. Die andere Sache ist, bei solchen Innovationen sozusagen breiter zu denken. Also wir merken das in Ansätzen. Also, was bedeutet das zum Beispiel für Karrieremöglichkeit von Akademikern? Ja? Wir haben jetzt eine ganze Generation von Studenten, die an Hochschulen sitzen und die plötzlich Zweifel kriegen, ob das, was sie studiert haben, tatsächlich zielführend ist. Und da, glaube ich, müssen wir sehr viel stärker rein. Wir merken, dass der nicht akademische Bereich, ja, vielleicht gestärkt wird in der Zukunft. Ja? Der Geoffrey Hinton auf die Frage, was denn ein Zukunftsjob sei, gab er die Antwort, become a plumber, also ja, werde Heizungs- oder Sanitärmonteur, weil ne, man braucht immer noch Wasserrohre, die irgendwo miteinander verschraubt werden. Da, diese Veränderung, diese schnelle Veränderung ist etwas, glaube ich, auf das wir stärker vorbereitet sein sollten. Und was, wenn es gut gehandelt wird, eben dazu führt, dass wir an der Stelle auch eine Kontinuität haben. Wenn das schlecht gehandelt wird, dann gibt es tatsächlich einfach große, große Revolutionen. Also dann brennt die Straße und damit kommt der Stillstand für alle.
Aber genau da sehe ich das Problem, weil wir könnten ja jetzt reagieren. Ich meine, es gibt genug Studien und Listen über Jobs, die durch KI obsolet werden. Also jeder Steuerberater und Anwalt, der jetzt gerade zuhört, sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wir wissen ja, was da kommt. Und wir könnten ja jetzt, also die Politik könnte ja jetzt gezielt hingehen, sich diese Jobs nehmen, die Menschen ansprechen und sagen, hey, dein Job, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der disruptiert wird und so in Zukunft nicht mehr existieren wird, aber eben, wir brauchen ganz viele Klempner und vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit für dich, eine Weiterbildung zu machen.
Man stelle sich das vor, KI und gepaart mit Bürokratieabbau, was das mit dem Wirtschaftsprüfer macht. Im Moment noch die, wo der Fachkräftemangel am höchsten ist, bald vielleicht nicht mehr. Wir sehen in Deutschland, dass die Regionen prosperieren. Das ist genau das, glaube ich, was ihr indirekt gesagt habt oder auch direkt, wo die Wissenschaft, die Universitäten mit den Unternehmen gepaart mit Politik vor Ort gut in Einklang bringen. Mainz, Ulm, so, da hat das richtig gut funktioniert. Und ich glaube, ein bisschen, Julian, trägst du auch dazu bei, oder ihr beide. Ich glaube, wir sind Medienpartner bei der Veranstaltung, Julian, die du ins Leben gerufen hast. Ich war lange im Rheinland, aber habe selten so ein cooles Wortspiel gesehen dazu. Erzähl mal kurz.
Ja, eben, Rheinland, Veranstaltung heißt Rheinland Day, aber geschrieben mit AI. Und ist eben genau daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, wenn wir jetzt auf die Politik zum Beispiel warten, um diesen ganzen Wandel anzustoßen, können wir lange warten. Gleichzeitig gibt es viele Unternehmen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, die Berührungsängste haben. Also haben wir uns überlegt, eine Veranstaltung ins Leben zu rufen, um ein Stück weit die Innovation hier in der Region voranzutreiben. Da bin ich einfach relativ egoistisch. Ich wohne hier, meine Kinder gehen hier demnächst zur Schule. Und wenn ich natürlich irgendwo für eine positive Entwicklung sorgen kann, dann am liebsten direkt bei mir vor der Haustür. Und was wir eben merken, wird sehr gut angenommen, weil es viele Unternehmen eben gibt, gerade im Mittelstand, die haben verstanden, dass das Thema wichtig ist, aber es ist gleichzeitig eine komplette Überforderung da. Weil es ist natürlich, wir hatten erst Digitalisierung, dann hatten wir Cloud, jetzt haben wir auf einmal KI. Die wissen gar nicht, wo sie überhaupt anfangen sollen. Und um da so ein Stück weit einfach die Ängste abzubauen, für das Thema zu sensibilisieren, denen auch mal wirklich ganz konkret zu zeigen. Wir haben ja nicht nur euch als Partner, sondern sehr, sehr viele, dann eben die AI-Startups und andere Unternehmen aus dem Bereich, die echt coole Lösungen haben. Und da einfach Leuten mal zu zeigen, was wirklich jetzt schon geht. Weil, wie gesagt, wir müssen diese Systeme gar nicht groß weiterentwickeln. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, die ich einsetzen kann, um nicht nur die Effizienzen im Unternehmen zu steigern, sondern halt auch einfach die Effektivität und auch zum Beispiel Zufriedenheit von Mitarbeitern.
Ja, ich kann es nur unterstützen, weil ich glaube, neben dem Tech-Talk geht es auch psychologisch einfach um eine Stimmung in diesem Land. Und ich habe oft den Eindruck, dass wir unglaublich gut in einer Larmoyanz sind, zu sagen, wir haben alles verloren. Also ja, Digitalisierung, wir sind am Schlusslicht, wir sind schlecht bei der Bahn, wir sind schlecht bei den Straßen. Wenn wir den Rollout von intelligenten Zählern beim Strom uns angucken, ja, dann wird einem schwindlig, wo Deutschland steht. Und das führt so zu einem Mantra des Klagens, also ja, es geht alles den Bach runter. Und das ist toxisch. Da ist es einfach wichtig, an der Stelle wirklich einen Dreh zu machen und zu sagen, nee, wir können wirklich. Und zwar, wir können, nicht die anderen. Also das ist so, weißt du, als junger Journalist, als ich anfing, da begannen immer wissenschaftliche Meldungen mit US-amerikanische Forscher haben. Ja, also es war gar nicht mal so, dass das irgendwo in Europa oder Deutschland stattfindet. Und ich finde, genau da den Dreh zu machen und auch sich klar zu machen. Also die Amerikaner oder die Welt der KI ist toll im Abstrakten, aber ganz viel Business wird in der Realität gemacht. Und die Kombination von KI mit real, also ja, Werkzeug, Maschinen oder sonstige Dinge, das ist im Grunde genommen die große Chance auch für Deutschland. Aber entscheidend dabei ist eine Stimmung zu erzeugen, wo man einfach sagt, okay, wir haben Lust darauf und nicht im Grunde genommen sich ausbremsen zu lassen. Und ich denke, der zweite Punkt, der ist ein bisschen erwähnt worden, auch von Julian, ist, wir haben hier immer das Gefühl, die Politik müsste das machen. Und ich finde, an der Stelle sollten wir irgendwann einfach sagen, gut, die Politik kann manches machen, aber vieles eben nicht. Die Politik ist nicht immer die kompetenteste, wenn es um solche Fragestellungen geht. Und wir dürfen nicht warten, bis das irgendwann kommt. Also es gibt kein Ministerium für Innovation, wo dann die Ideen kommen, die dann im Markt greifen. Nein, das ist der Job von Unternehmern, von kleinen und großen Unternehmen. Und da im Grunde genommen ja eine andere Haltung zu haben und zu sagen, wir probieren das jetzt, wir machen das jetzt und nicht alles wird funktionieren, okay, aber wir tun's, aber wir tun's real, also auch nicht auf dem Hype, den es auch heute gibt, ja, wo jeder Zweite braucht sein Start-up und manchmal fragt man sich ja, was ist eigentlich die Idee dahinter? Aber es klingt toll, wenn
oft
man
oft schnell Cash machen, ne? Das ist ja dann auch nicht das, was genau typisch mittelständisch ist.
Aber das ist so, ich sag mal, für mich ein bisschen so der Hype. Wir sind da auch, die ganze junge Generation ist natürlich geprägt von all diesen wunderbaren jungen Unternehmern aus den USA, die Multimillionäre geworden sind. Aber wirklich zu verstehen, echte Innovation ist viel mehr Schwarzbrot, aber auf der anderen Seite eine Resilienz zu sagen, ja, wir machen das. Und mit heutigen Technologien kann man da, glaube ich, eine andere Stimmung erzeugen.
Ja, ich bin da bei dir. Also wie gesagt, wir dürfen da nicht auf die Politik warten. Und ich glaube, dieser Wandel muss aus der Wirtschaft kommen. Aber gleichzeitig ist halt das große Problem, dass die Politik die größte Bremse ist. Weil ich habe bisher noch mit keinem Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, Bürokratie und so weiter ist für uns kein Problem. Und ich kann es eben aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen, als wir unser Unternehmen gegründet haben, wir haben 9 Monate auf unsere Steuernummer gewartet. Also 9 Monate, das heißt 9 Monate, in denen man keine Rechnungen schreiben kann, in denen man keine Menschen einstellen kann, in denen man eigentlich überhaupt nicht handlungsfähig ist. Und das war ein echter Kampf. Jetzt hat Friedrich Merz natürlich die Vision Gründung innerhalb von 24 Stunden. Ich bin sehr gespannt, ob sie das hinbekommen. Und ich glaube, da ist dieses Problem, weil dieser Wandel könnte aus der Wirtschaft kommen. Wenn du aber eine Politik hast und ein System, was die ganze Zeit immer wieder auf die Bremse drückt, ist das extrem schwer.
Also ja, wir also sehen uns am 6. November. Infos in den Shownotes, auf jeden Fall auf der Veranstaltung. Tatsächlich auch noch zum Abschluss ein bisschen die Frage in dieser Gesamtgemengelage. Also wir haben viele Talente, die wir ausbilden, viele KI-Talente. Die werden gelockt mit großen Gehältern, teilweise aus den USA. Vielleicht eben auch diese Purpose-Debatte mal zu machen. Willst du wirklich bei diesen Firmen KI machen für die Zwecke, die für unsere Kinder vielleicht auch nicht mehr die besten sind? Oder in einem deutschen Unternehmen gute Produkte voranzubringen und der Region zu helfen, dass diese Unternehmen auch langfristig noch da sind? Diese Purpose-Debatte ist sehr romantisch, ich weiß, aber ich versuch's mal. Und vielleicht noch zum Abschluss wirklich, wir haben ja hier 2 Generationen sitzen. Die dritte, unsere Kinder, Julian, sind ziemlich gleich alt. 3, 4, 5 haben wir auch noch im Kopf. Ist es auch eine Lösung, diese KI-Diskussion wirklich mit gutem Generationenmanagement zu verknüpfen? Also, dass wir wirklich sagen, okay, wir haben diese großen Gegensätze, aber vielleicht in einem generationenübergreifenden Team dran denkend, dass da ja noch junge nachkommen, kriegen wir es am besten hin. Ist das auch zu romantisch oder seht ihr da Chancen?
Nein, ich glaube, das ist notwendig. Aber wir müssen dabei eben verstehen, dass das Umfeld von Generationen sich radikal verändert hat. Also, wenn ich meine Generation nehme, ich bin der Boomer, ich bin der Älteste hier im Kreis, dann sind wir aufgewachsen und damals gab es keinen Umweltschutz. Ich erinnere mich, meine Mutter hat so viel Haarspray verwendet, da ist ein Teil des Ozonlochs draufgegangen. Es gab keine Sensibilität dafür. Wir waren im Bereich von fossilen Energien zu Hause und so weiter. Und jetzt merken wir, okay, wir müssen uns umstellen. Und das ist für diese Generation natürlich das Raustreten aus der Komfortzone des Bekannten, ja, und das führt zu viel Unbehagen. Das sehen wir überall. Also ja, statt Verbrennerauto ein Elektroauto, statt der Ölheizung eine Wärmepumpe. Überall wird diese Generation gefordert. Und mein Petitum ist an der Stelle, dass wir diese Chance der Langfristigkeit erkennen. Das ist vielleicht mein Appell, ich als Opa an viele andere Opas und Omas, zu sagen, hey, denkt nicht nur an euch, weil das ist der Horizont der nächsten vielleicht 10 oder 20 Jahre, aber denkt an die Generationen danach. Und da ist die Welt anders geworden. Und wir haben vorher von Bürokratieabbau gesprochen. Das geht natürlich auch einher mit einem Staatsmodell, das in die Jahre gekommen ist, wo wir uns heute fragen müssen, müssen wir das nicht anders organisieren? Was nicht heißt, wir wollen jetzt ja nur den freien Markt walten lassen, aber muss eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft nicht anders miteinander verknüpft werden, als über seitenlange Formulare, die per Post zugeschickt werden? Und ich glaube, da sich den Ruck zu geben und verstehen, es wird manchmal wehtun, weil Veränderung immer wehtut, Aber im Hinblick auf die nächste und übernächste Generation ist diese Veränderung notwendig. Also da brauchen wir die Debatte, denn im Moment wird natürlich sehr viel politisch geprägt über diese Generation, die vorwiegend Rentner sind und die eher oft, nicht immer, aber oft in so einer Bewahrungskultur sind, zu sagen, ja, wir wollen das behalten, was wir haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass Politiker und politische Botschaften dementsprechend ausfallen, weil die Menschen sonst nicht gewählt werden.
Ich persönlich, ich liebe Veränderungen. Ich mag das immer total gerne rauszugehen, was Neues zu entdecken. Ich glaube eben, wir müssen da auch einfach mutiger sein, aber ich bin total optimistisch, dass das sehr gut werden kann, weil wenn ich auf meinen Großvater zurückgucke, dann kann ich sagen, der hat damals einen Knochenjob gehabt, die standen am Fließband und irgendwie die Fabrik.
Dein Großvater nicht.
Ja, gut, mein Großvater. Nein, aber damals war die Welt noch anders und ich habe so ein Stück weit die Hoffnung, wenn meine Kids oder zumindest dann die Kids von denen später auf mein Leben zurückblicken, dass die sagen werden, ah, der Opa, der saß damals in so einem Großraumbüro den ganzen Tag 8 Stunden vor einem Rechner, hat sich die Augen kaputt gemacht, Rückenprobleme bekommen und. Was haben wir jetzt für ein tolles Leben, wo wir das nicht mehr machen müssen?
Ja. Ich glaube da auch dran. Ich glaube da auch dran, dass ich glaube, so 84% der Deutschen, die sagen, unsere Kinder werden schlechter haben, haben die Technologie nicht im Blick. Also das ist zu skeptisch. Also klar, mal viele Probleme, schlechte Nachrichten.
Das hat ja Ranga gerade erwähnt. Wir sind ja auch sehr gut darin zu sagen, uns geht's nicht gut und alles läuft schlecht. Also wir brauchen wieder mehr Optimismus auch in diesem Land.
So enden wir. Ich danke euch für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
Danke.
Take care.
Freude. Wir sehen uns am 6. November und wir hören uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen natürlich vielen Dank, bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.